Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten geballtes Börsen-Know-how für Ihren Anlageerfolg. Schön, dass Sie alle da sind und schön auch, dass auch meine Gäste da sind. Wir machen heute einen bereits sehr erprobten ETF-Pitch. Es werden mehrere Themen vorgestellt von den jeweiligen Anbietern. Jeder der drei hat 10 Minuten und den Anfang macht Philipp Königsmark von LGIM und es geht um saubere Energien, Batterie und Wasserstoff. Wir haben so viele Themen, dass Sie sehen, ich muss nachschauen. Danach kommt Florian Körner von Van Eck mit Halbleitern, Rohstoffen und Verteidigung. Und zum Abschluss David Lump, auch mit Verteidigung, Uran und Kupferminen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Session. Fragen können Sie wie immer stellen unten in das Panel, entweder während der Session oder im Anschluss. Ich moderiere das Ganze, ich gebe die weiter oder eben am Schluss. Und dann wünsche ich viel Spaß, kann man auch mal wünschen bei so einem Thema, mit Philipp Königsmark von LGM.
Vielen Dank, Edda, vielen Dank für die Einladung. Das Bewusstsein für Klimawandel ist sehr stark gestiegen, nicht zuletzt durch die Ziele, die europäischen Ziele der Netto-Klimaneutralität, so will die EU ja 2050 klimaneutral sein. Aber wir haben in den letzten 2 Jahren auch gesehen, dass das Thema Energie eine andere Wendung genommen hat und insofern waren diese Themen in den letzten 2 Jahren nicht ganz so en vogue. Nichtsdestotrotz und vor dem Hintergrund, dass die Bewertungen sehr attraktiv sind, habe ich diese 3 Themen einmal ausgewählt und unter dem Stichwort natürliche Ressourcen zusammengefasst. Womit befassen wir uns in den nächsten 10 Minuten? Das sind 3 Themen. Es geht einmal um die Erzeugung von sauberer Energie. Dann geht es um das Thema Energiespeicherung und um das Thema Energieverwendung. Erzeugung Energie, also Clean Energy, ist ganz klar, dass da geht es um die Abdeckung der Wertschöpfungskette der sauberen Energie. Bei dem Thema Batterietechnologie, da geht es um spezielle Anwendungen der Mobilität, der Unterhaltungselektronik und aber auch bei der Speicherung sprechen wir hier von den Smart Grids. Das werden Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Das heißt, die Speicherung von Energie in Netzen. Und dann haben wir das Thema Wasserstoff. Hier geht es um spezielle Anwendungen, vor allen Dingen in der industriellen Fertigung. Das ist gar nicht so sehr mit dem Thema Mobilität verbunden. Wir haben hier aber auch unter dem Stichwort Wasserstoff Heizungsanlagen beispielsweise und alles Segmente, wo die Batteriespeicherung alleine nicht ausreicht. Lassen Sie mich kurz auf die 3 Themen eingehen, etwas mehr in der Tiefe. Bei dem Bereich Batterietechnologie, da geht es um den Zugang der Speichervertikalen im Bereich der sauberen Energie. Das heißt, wir fokussieren uns hier sehr stark auf die Inhaber der Technologie im Bereich Batterie und aber auch auf die Minenproduzenten und hier insbesondere Lithiumminen. Denn Lithium ist das Mineral oder der Rohstoff, der für die Batteriespeicherung am stärksten eingesetzt wird. Wir bringen aber auch Flexibilität mit, dass wenn in der Zukunft andere Mineralien eine größere Rolle spielen, wir auch diese abdecken. Beim Bereich Wasserstoff, und das ist der interessante Punkt, gerade in Deutschland, der Automobilnation, denken viele, Wasserstoff ist die Alternative der Antriebs- oder der Massenmobilität, Alternative zu Batterie. Und das ist nicht wirklich der Fall. Der Wirkungsgrad bei Batterien ist deutlich höher. Der liegt bei etwa 90%. Das heißt, wenn man Strom speichert, dann wird der Output nachher etwa zu 90% vorhanden sein. Bei Wasserstoff ist das anders. Wenn ich dort Energie, also saubere Energie einspeise, dann habe ich nur einen Wirkungsgrad von 25%. Somit eignet sich der Batterieantrieb vor allen Dingen für die leichte Mobilität. Das heißt, wir haben den Antrieb für 2 Räder, Familienautos oder 4 Räder, aber nicht für den Schwerlastverkehr. Und der findet nämlich über Wasserstoff statt. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn die Fahrzeuge eben lange Strecken zurücklegen müssen, Tausende von Kilometern oder Tag und Nacht betrieben werden. Und dafür ist eben der Batterieantrieb nicht geeignet, beziehungsweise ist es auch so, dass durch die Ladezeit das nicht sehr effizient ist. Aber Wasserstoff findet vor allen Dingen Anwendung bei industriellen Anwendungen. Das ist hier der Fall zum Beispiel in der Glasindustrie und in Bereichen, wo einfach eine Energiespeicherung nicht angewandt werden kann. Und in dem Falle tritt eben Wasserstoff zu Trage. Die saubere Energie, da ist Folgendes der Fall. Also wenn man jetzt mal so 6, 8 Jahre zurückblickt, damals musste saubere Energie noch sehr stark subventioniert werden. Und das Bild hat sich komplett gewandelt. Heute ist Solarstrom der günstigste Strom weltweit. Und diese Entwicklung erwarten wir auch in den anderen Bereichen, im Bereich Batterie, das heißt im Bereich der Mobilität über Batterie, werden die Subventionen wegfallen oder sind ja teilweise auch schon bereits weggefallen. Und dann werden diese Segmente sehr effizient durch die Skaleneffekte auch alleine erfolgreich sein. Und das Gleiche wird im Bereich Wasserstoff der Fall sein. Warum teilen wir diese drei Segmente in der Form, wie wir sie teilen? Warum grenzen wir die so stark voneinander ab? Das hat damit zu tun, dass eben die Treiber, die Angebots- und Nachfragetreiber in den drei Segmenten sehr unterschiedliche sind. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass die Entwicklung sehr unterschiedlich ist. Also wo Wasserstoff heute steht, war die Batterietechnologie vor 5 bis 7 Jahren und vor weiteren 10 bis 12 Jahren stand dort der Bereich saubere Energie. Und wir möchten das sehr stark voneinander trennen. Wir möchten Ihnen einen sehr puren Zugang zu dem jeweiligen Thema liefern. Und wenn man genauer reinblickt, dann stellt man auch fest, dass lediglich zwischen den drei Themen nur ein Titel überlappt. Das heißt, es sind ganz andere Unternehmen, die sich hinter den drei Themen befinden. Wenn Sie sich jetzt fragen, und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, wie finden wir überhaupt zu diesen Unternehmen, dann möchte ich Ihnen kurz erläutern, wie unser sehr einzigartiger Ansatz funktioniert, denn wir verwenden aktives Research. Wir arbeiten in jedem Themenfeld mit unterschiedlichen Branchenexperten zusammen, die Jahre oder teilweise Jahrzehnte Erfahrung in dem Segment haben, die über Datenbanken verfügen, die sehr umfangreich sind. Ich möchte ein Beispiel nennen. Im Bereich Clean Energy haben wir den Zugriff auf eine Datenbank von 35.000 Energiesparprojekten weltweit. Das sind solche, die bereits funktionieren und laufen und andere, die nur in der Pipeline sind. Und daraus können wir genau ableiten, welches sind die entsprechenden Komponentenanbieter, die eben diese Projekte bestücken, welche Firmen profitieren also von dieser Entwicklung. Und dann können wir genau ausfindig machen, welches diese relevanten Unternehmen in dem jeweiligen Bereich sind. Die Experten, das sind weltweit tätige Unternehmen, das sind eher so Researchhäuser, wie man sagt, auf der rechten Seite mal dargestellt, RoboGlobal, Clean Horizon, die wir beispielsweise nehmen für Batterietechnologie, Fast Markets ebenfalls für Batterietechnologie und im Bereich Energie, also Clean Energy, verwenden wir Global Data, wie auch für den Bereich Wasserstoff. Und über diese sehr granularen Datenbanken ermöglicht es uns, ausfindig zu machen, was sind die relevanten Unternehmen, in die wir dann investieren, beziehungsweise aus denen wir einen Index bauen, den wir dann selbst replizieren. Das ist eine sehr aktive Gestaltung der Anlagestrategie. Wie gesagt, wenn wir auch feststellen, dass in einigen Segmenten, wie zum Beispiel Batterietechnologie, andere Mineralien eine größere Rolle spielen, dann verändern wir auch den Index. Das passiert nicht laufend, aber wir schauen uns jedes Jahr einmal diesen Index an und schauen, ob die einzelnen Subkategorien des Index auch noch gültig sind heute oder ob sich Veränderungen ergeben haben. Und das spiegeln wir in der Indexgestaltung wider. Was heißt das für Sie konkret? Was können Sie von unseren LNG-ETFs, so heißt es ja dann jeweils der Name des ETFs, was können Sie erwarten? Sie können erwarten einen sehr puren Zugang zu dem Thema und eine sehr breite Diversifikation innerhalb des Themas. Das heißt, durch diese vielen Subkategorien, die wir festgelegt haben und die den Markt entsprechend wiedergeben, streuen wir relativ breit in dem jeweiligen Themenumfeld. Außerdem haben Sie kaum Überlappung zu bestehenden Indizes, also die Überlappung zum Beispiel zu den großen Indizes MSCI World oder S&P 500, die sind so im Bereich der 3%. Das heißt, wenn Sie so einen Satellit, so würde man das sicherlich im Portfolio-Kontext einsetzen, so einen Satellit Ihrem Portfolio ergänzen, dann haben Sie fast keine Überlappung und also eine Ausweitung des Unternehmensuniversums innerhalb Ihres Portfolios, ohne eben Klumpenrisiken zu erzeugen, weil es sich um ganz andere Titel handelt. Das liegt auch teilweise wirklich daran, dass wir einen hohen Anteil Small und Mid-Caps haben, das heißt kleine und mittelgroße Unternehmen, die wir in dem Portfolio haben, weil gerade die Innovation passiert natürlich sehr stark in dem Umfeld der kleinen mittelgroßen Unternehmen. Im Falle der Batterietechnologie und Wasserstoff sind die Unternehmen etwas größer als normalerweise bei den Themen ETFs. Das hat den Hintergrund, dass eben sehr große Kapitalaufwendungen genommen werden müssen von den Unternehmen, um in diesem Segment tätig zu sein. Sie können sich das vorstellen, so eine Mine zu erschließen, da braucht man große Investitionen und das ist dann oftmals eher größeren Unternehmen möglich. Grundsätzlich gilt aber, dass der Anteil Small- und Mid-Caps, kleine und mittelgroße Unternehmen, relativ hoch ist zu anderen Strategien. Ein weiterer Aspekt, der dazu führt, dass es kein Klumpenrisiko gibt oder Konzentrationsrisiko, könnte man auch sagen, liegt in unserem Gewichtungsansatz. Das ist nämlich eine Gleichgewichtung und somit investieren Sie eben gleichgewichtet in die Unternehmen und es findet regelmäßig eine Anpassung wieder statt. Zu guter Letzt lassen Sie mich noch kurz diese drei ETFs hier in der Übersicht nochmal erstellen. Die sind auch nach dem deutschen Verbändekonzept ESG kategorisiert, teilweise in Artikel 8 wie bei den Batterietechnologie-ETF oder Artikel 9 bei Wasserstoff und Clean Energy. Die Kosten liegen bei 49 Basispunkten und das Volumen ist mehrere hundert Millionen stark. Insofern eine gute Basis, um auch Investitionen vornehmen zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und gebe wieder zurück an Edda Vogt.
Vielen Dank, Philipp. Eine Frage können wir schnell machen, die sich direkt auf deine ETFs beziehen. Habt ihr neben dem thematischen Fokus noch einen Länderfokus oder zählt allein das Thema?
Gar nicht, überhaupt nicht. Wir gehen da ganz, also auf dem weißen Blatt Papier quasi vor und suchen die Unternehmen aus, unabhängig von dem Sitz des jeweiligen Unternehmens. Man muss dazu sagen, je nach Thema haben wir, gerade wenn es Technologiethemen sind, was ja teilweise der Fall ist oder stärker gewichtet ist, haben wir einen hohen Anteil USA drin. Im Bereich der Batterietechnologie ist das breit über die ganze Welt diversifiziert. Grundsätzlich ist es ein globaler Ansatz und wir geben keinerlei Vorgaben, wie die Länderallokation ist.
Vielen Dank dafür. Dann, sonst waren keine Fragen jetzt mehr an dich. Wenn noch was ist, dann einfach am Ende der drei Sessions. Dann würde ich bitten, Florian dazu zu kommen und wir würden weitermachen. Ich erinnere nochmal, jetzt haben wir die Themen Halbleiter, Rohstoffe und Verteidigung. Hallo Florian, herzlich willkommen und ich übergebe direkt an.
Hallo Edda, auch von unserer Seite vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir wieder dabei sein dürfen. Ich denke, es ist fast 12 Monate her, dass wir das letzte Mal in einem Themen-ETF-Pitch mit euch waren. Deswegen möchte ich ganz kurz, weil wir in dieser Zeit auch unheimlich gewachsen sind und uns natürlich viele, viele Leute als Themen-ETF-Anbieter kennen, was wir zweifelsohne sind und auch sehr, sehr gute Produkte haben, trotzdem gerne ganz kurz daran erinnern, dass wir auch mittlerweile eine ganz breite Produktpalette haben, über die Themen-ETFs hinaus zu sehr tollen Dividenden-ETFs, beispielsweise im Bereich Renten-ETFs, viele interessante strategische Aktien-ETFs oder auch im Bereich Krypto. Aber heute soll es jetzt natürlich um die drei Themen Rohstoffproduzenten, Halbleiter und Verteidigung gehen. Da haben wir drei sehr, sehr interessante ETFs. Ich habe das Ganze ein bisschen anders aufgesetzt als der Kollege von LGIM, weil ich dachte, ich möchte einfach mal drei sehr interessante Themen anreißen, die aber durch sehr langfristige Trends getragen werden. Und ich möchte Ihnen kurz oder den Zuhörern, Zuschauern kurz zeigen, warum das so ist, warum es interessant ist, in diese drei langfristigen Themen zu investieren und natürlich auch, wie man die mit ETFs von uns umsetzen kann. Gut, jetzt sieht man, ich sehe leider die Präsentation nicht, ich sehe nur mich, aber ich hoffe, die...
Wir sehen die Präsentation.
Gut. Vielen Dank fürs Feedback. Gut, dann springen wir doch gleich rein. Das erste Thema Rohstoffproduzenten, also Global Mining, wie man im Englischen sagt. Da gab es ganz interessante Entwicklungen die letzten Jahre, die letzten 10 bis 15 Jahre auch. Und zwar hat sich Folgendes zugetragen. Die Rohstoffproduzenten dieser Welt, und wir sprechen hier über alle Bereiche, also nicht nur um über den Teil Goldminer, Silberminer oder Uranium oder wie wir gerade gehört haben, Thema seltene Erden, sondern es geht hier um ein Produkt, das wirklich alle Bereiche der Rohstoffproduzenten abdeckt. Und wenn man sich da mal so verschiedene Daten anschaut, dann sieht man, dass die vor circa 10, 11, 12 Jahren relativ hohen Schuldenstand hatten, weil es eben ein sehr kapitalintensives Geschäft ist. Die haben sehr, sehr viel Geld gebraucht, um auch neue Vorkommen zu erschließen, neue Minen zu erschließen, aber auch um die bestehenden Minen aufrechtzuerhalten. Das heißt, die hatten auch eine sehr, sehr hohe Kostenbasis. Und haben es aber dann die letzten Jahre sehr, sehr gut geschafft, die Schulden sehr stark zurückzuführen. Diese Unternehmen hatten sehr hohen freien Cashflow, die haben wirklich sehr, sehr gut verdient. Und die haben auch diese Erträge genutzt, eben um die Schulden auf der einen Seite zurückzufahren, was sehr gut ist für die Unternehmen. Auf der anderen Seite führte das aber dazu, dass die Investitionen in neue Minen sehr, sehr stark zurückgegangen sind. Und dadurch, dass sie so stark zurückgegangen sind, gehen wir davon aus, dass es eben sehr lange ein sehr positives Klima für die Rohstoffe geben wird, weil es eben sehr, sehr lange dauert, neue Rohstoffvorkommen zu erschließen. Und da wird man noch lange, lange Jahre mit einem relativ begrenzten Angebot leben müssen. Das sieht man beispielsweise auch jetzt auf dem nächsten Slide, die London Metals Exchange, eine der größten Metallbörsen der Welt. Dort ist beispielsweise jetzt für vier sehr große Rohstoffvorkommen, vier große Rohstoffe, Kupfer, Zink, Nickel und Blei, da sind die Bestände, die sind gerade noch ein Viertel dessen, was sie vor 10 Jahren einmal waren. Jetzt haben Sie wahrscheinlich auch gelesen, dass tatsächlich jetzt wieder positivere Wachstumssignale aus China kommen. Wir denken, das wird sehr, sehr lange den Rohstoffmarkt noch tragen. Nun zeige ich Ihnen aber nicht die Rohstoffe an sich, sondern die Rohstoffproduzenten, das heißt Unternehmen. Da sehen Sie einmal auf der linken Seite wiederum, was ich jetzt schon gezeigt hatte, dass die Unternehmen eben die Schulden sehr, sehr stark zurückgefahren haben. Mittlerweile in Bereichen sind unter dem Durchschnitt aller Sektoren da draußen. Auf der rechten Seite sehen Sie aber auch noch einen ganz, ganz interessanten Punkt, und zwar ist das ja quasi das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also der Enterprise Value durch EBITDA, eine erweiterte Form des Gewinns. Und Sie sehen dort, dass die Minenaktien, die Rohstoffproduzenten mit zu den günstigsten Sektoren gehören, in die sie im Moment investieren können weltweit. Nun gibt es eine ganze Reihe von günstigen Sektoren, beispielsweise auch die Versorger. Was aber sehr interessant ist bei den Minenunternehmen, ist eben, dass der Markt auch wesentlich höhere Bewertungen zugelassen hat in der Vergangenheit und gegebenenfalls auch wieder zulassen wird. Das heißt, es gibt zumindest auch dort Potenzial für erhebliches Upside im Gegensatz zu einer ganzen Reihe von anderen auch günstigen Sektoren. Last but not least, was wir auch glauben, was das ganze Thema weiter unterstützen wird, das ist Inflation. Ja, Inflation haben wir jetzt wieder gesehen, bleibt vielleicht doch ein bisschen länger erhalten, als viele erwartet hatten. Sie sehen hier drei Inflationsszenarien. Ganz links, wenn die Inflation unter 2% liegt, in der Mitte zwischen 2 und 6%, und ganz rechts über 6%. Und dann haben wir Ihnen mal abgetragen, wie die Performance von verschiedenen Anlageklassen war. Und zwar zum einen von Anleihen, aber dann auch breite US-Aktien, der graue Balken und verschiedene Sektoren. Beispielsweise dieses leicht blaue Türkise, die globalen Minenunternehmen. Und da sehen Sie ganz links, tatsächlich hatten die es relativ schwer in dieser Phase der ganz niedrigen Inflation, wo die aber sehr, sehr gut performt haben in der Vergangenheit, und zwar am besten performt haben von allen Anlageklassen. Das ist genau in der Mitte bei einem Inflationsregime zwischen 2 und 6%. Und es sieht ja so aus, als würden wir uns da relativ lange noch aufhalten. Und da sind Sie eben mit einem Portfolio von diversifizierten Minenunternehmen tatsächlich am besten gefahren, noch besser als mit einem breit diversifizierten US-Aktienmarkt oder sogar besser als mit Energieaktien, worauf ja auch einige setzen in einem Inflationsszenario. Das dahinterliegende Produkt ist der VanEck Global Mining UCITS ETF. Da halte ich mich jetzt nicht lange dran auf. Sie können sehr, sehr gerne alle Informationen zu dem ETF natürlich auf unserer Homepage einsehen, www.vanEck.com. Nur so viel dazu. Es ist natürlich auf Xetra gelistet. Es ist das größte Produkt für diesen Bereich, das es in Europa gibt. Wir sind mittlerweile bei fast 700 Millionen US-Dollar, also wirklich ein Flaggschiff-Produkt, schön breit diversifiziert, global und auch über alle Minenwerte, also alle Rohstoffe, die gefördert werden, hinweg. Gut. Kommen wir gerne zum zweiten Punkt. Ein ganz anderes Thema, aber natürlich im Moment in aller Munde, das Thema Verteidigung. Wir waren der erste Anbieter, der einen Verteidigungs-ETF in Europa aufgelegt hat. Das war Ende März letzten Jahres. Dieser ETF ist wahnsinnig stark gewachsen. Wir sind auch dort bei über 600 Millionen US-Dollar under Management. Es ist auch der größte ETF in diesem Bereich. Und die Geschichte dahinter, warum es gegebenenfalls Sinn macht, in Rüstungsfirmen zu investieren, das sehen Sie sehr, sehr gut an dem linken Chart. Der sieht gar nicht so spektakulär aus. Das sind also die Verteidigungsausgaben innerhalb der EU. Was es aber spektakulär macht, ist, dass wirklich über einen ganz, ganz langen Zeitraum viel zu wenig Geld in Verteidigung investiert wurde. Über einen Zeitraum von knapp 30 Jahren. Und diese 30 Jahre werden jetzt, oder es wird versucht, diese 30 Jahre nun einzuholen, was natürlich ein Riesenpotenzial ist für diese Firmen. Und gleichzeitig haben wir natürlich leider auch aktuelle Konflikte, die dann auch noch obendrauf kommen und das Ganze zusätzlich vorantreiben. Sie wissen selbst, es ist immer ganz, ganz interessant. Wir kennen die deutsche Perspektive natürlich, lesen es immer wieder in der Zeitung, wie wenig unseres Bestands an Verteidigungswaffen im Moment eingesetzt werden kann. Aber es geht anderen EU-Ländern nicht viel anders. Und tatsächlich werden in der gesamten EU unglaublich viele Gelder gerade freigegeben, um in Verteidigung zu investieren. Und tatsächlich gibt es riesige Anstrengungen, um nun diese 30 Jahre an Unterinvestitionen wettzumachen. Und davon werden natürlich ganz unheimlich die Verteidigungsunternehmen profitieren. Ein paar Worte zum ETF. Was ist natürlich immer wichtig, so wie wir es bei allen thematischen ETFs machen, das ist der sogenannte Pure-Play-Ansatz. Das heißt, das, was draufsteht auf dem ETF, das soll auch drin sein. Dort sollen Sie auch rein investieren können. Und das stellen wir sicher, indem wir sagen, mindestens 50% der Erträge kommen aus dem jeweiligen Bereich. Das heißt hier eben aus dem Bereich der Verteidigung, wenn ein Unternehmen in den Index aufgenommen wird. Natürlich ist es ein thematisches Investment, ein Subsektor. Das heißt, es ist relativ konzentriert. Wir haben derzeit 25 Titel mit knapp maximal 8% pro Aktie. Es sind nicht nur reine Verteidigungswaffen, sondern eben auch Cybersecurity, Satelliten- und Kommunikationsunternehmen und ein paar weitere Sektoren, die mit einbezogen werden, aber wiederum nur dann, wenn 50% der Erträge dieses Unternehmens aus dem Bereich Verteidigung kommen. Ganz interessant, als wir diesen ETF aufgelegt haben, haben wir natürlich auch gewisses Marketeering gemacht. Man kann natürlich nicht mit einzelnen potenziellen Kunden sprechen, aber man kann so ein bisschen reinfühlen in den Markt, was den Marktteilnehmern wichtig ist. Und tatsächlich war das Feedback, dass ein Screening auf kontroverse Waffen eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt wäre für so ein Produkt. Und so haben wir das dann auch gesehen und auch implementiert. Das heißt, das ganze Produkt hat ein Screening auf kontroverse Waffen. Das führt natürlich dazu, dass verschiedene Unternehmen nicht im Index enthalten sind. Aber die Frage ist, ob sie trotz dieser Exklusion, also trotz dessen, dass sie die Unternehmen eben nicht drin haben, den ein Exposure liefern können zu dem Thema Verteidigung. Und das haben wir mit Sicherheit gemacht. Wir haben eine hervorragende Performance in diesem Produkt, genauso wie Sie es erwartet hätten, aufgrund der hohen Investitionen in diesem Bereich. Hier mal der Index, der Market Vector Global Defense Index, den wir nutzen gegenüber dem MSCI World. Und man sieht auch ganz klar, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dass es da einen sehr interessanten Selektionseffekt gibt, der ganz klar darauf hinweist, dass diese Performance aus dem Thema Verteidigung kommt. Auch hier, wie gesagt, das ist der VanEck oder VanEck Defense UCITS ETF als kleine Side Note, ganz interessant, um auch da nochmal klar zu machen, wie wichtig dieser ETF den für Kunden ist. Ich habe gerade eben nochmal auf Xetra geschaut. Es ist heute der am drittstärksten gehandelte ETF auf Xetra. Und wenn Sie sich dort die Top 10 anschauen, dann sehen Sie eben, dass es natürlich die ganz großen Indizes sehen, die da vertreten sind, S&P 500, MSCI World, aber auch von den Anbietern wirklich nur die Top 3 ETF-Anbieter in Europa. Und der VanEck Defense UCITS ETF ist heute in den Top 3, zeigt natürlich ein unheimliches Interesse an diesen ETF. Edda, ich sehe dich schon. Kann ich das letzte Thema noch abhandeln?
Ja, haben wir noch 3 Minuten? Ja. Du läufst ein bisschen aus der Zeit, mach's schnell und ich habe hier ein paar Fragen an dich, die machen wir dann am Schluss mit allen Fragen.
Mache ich gerne. Ganz kurz noch das letzte Thema, Halbleiter, auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, aber wird eben auch getragen von einem ganz großen langfristigen Trend und was uns einfach ganz wichtig ist, ist einfach mal zu zeigen, dass wir sehr, sehr viele thematische Investmentlösungen da draußen sehen für künstliche Intelligenz, autonomous driving oder Future Mobility, für Robotics und so weiter. Und auch hier ist wiederum die Frage, aber welche Unternehmen profitieren denn von diesen Trends? Und das ist eben wieder ganz interessant, einfach mal hier ein Beispiel der künstlichen Intelligenz. Da haben Sie, wenn Sie von diesem Trend der künstlichen Intelligenz profitieren wollen, da gibt es zum einen diese ganz großen Firmen, die Magnificent Seven oder eben illiquide Formen von Venture Capital. Aber was viele Kunden, Investoren nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass eben die Halbleiter ganz enorm von diesem Trend profitieren, genauso wie bei Robotics, bei allen anderen Trends, weil es natürlich unheimlich viel Rechenpower braucht, unheimlich viel Computerpower. Und wer stellt die zur Verfügung? Wer stellt die Komponenten dafür her? Natürlich die Halbleiterhersteller. Auch hier nochmal ganz kurz im Vergleich zum MSCI World Technology, auch sehr, sehr gut gelaufen. Natürlich auch ein Satelliteninvestment, das in die jeweiligen Portfolios reinpassen muss, aber wirklich ganz, ganz hohes Ertragspotenzial. Und auch dieser ETF ist jetzt tatsächlich Zufall, das war nicht so gewollt, aber ist tatsächlich auch der größte ETF in Europa auf dem Bereich Halbleiter mit knapp 1,7 Milliarden, super liquides Produkt auch auf Xetra. Und viele weitere Informationen dazu wiederum gerne auf unserer Homepage oder sehr, sehr gerne auch im Nachgang dann bei den Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür, Florian. Dann machen wir weiter mit dem Karussell. Der nächste ist David Lump. Ah. Hallo David, schön, dass du da bist.
Hallo, ja vielen Dank.
Also an alle, die hier dabei sind, was Sie wissen möchten von den jeweiligen Emittenten, von allen dreien. Wir packen danach nochmal eine Fragerunde rein, aber jetzt ist die Bühne erstmal frei für David, der ebenfalls über Verteidigung, ansonsten aber auch über Uran und Kupferminen sprechen wird.
Ja, vielen lieben Dank, Edda, für die Einladung. Florian, du bleibst gleich noch mit dem Stream, dann können wir direkt die Kundenanfragen beziehungsweise die Anfragen der Zuhörer zum Thema Rüstung besprechen. Ich dachte, ich greife das Thema, da du es ja angesprochen hast, Florian, mit der Rüstungsindustrie. Ihr seid uns da leider knapp drei Monate zuvor gekommen. Du hast es auch schon angesprochen. Wir hatten das Thema tatsächlich damals schon mal so um 2019, als wir die Firma gegründet haben, schon mal aufgegriffen. Damals wollte das Thema allerdings vor dem Hintergrund Thema ESG niemand so wirklich anfassen. Ich denke, du wirst das auch bestätigen können, Florian, das war bei euch auch ähnlich. Die Kunden haben sich so zaghaft dem Thema, sagen wir mal, genähert und dann kam der Russland-Ukraine-Konflikt und schwupps haben bei uns tatsächlich die Telefone geklingelt. Und die Kunden kamen und haben gefragt, ihr seid doch die Themen-ETF-Spezialisten, habt ihr da nicht was zum Thema Rüstungsindustrie oder Verteidigungsindustrie? Und so kam das Thema bei uns dann auch wieder auf. Ich denke, Florian, bei euch wird es ähnlich gewesen sein. Und entsprechend habt ihr dann eben auch gesagt, okay, ihr möchtet das Thema mit aufgreifen. Ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast, Florian. Das Thema ist aktuell, ja, sagen wir so, das Thema, was alle interessiert, neben AI. Also so eins der großen Themen. Wir sehen da auch so gut wie, also besonders in diesem Jahr, jeden Tag neue Creations. Also da kommt kontinuierlich Geld rein, nicht nur von Retail-Anlegern, auch von institutionellen Kunden. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, was ich eben angesprochen habe, dass gerade zu Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts eben auch die institutionellen Kunden gesagt haben, okay, man möchte sich das Thema wieder aufgreifen. Da du das Thema schon angegangen hast, Florian, will ich vielleicht nur ein, zwei Punkte anmerken, was vielleicht ganz interessant ist. Und du hattest auch gesagt, ja, wir hatten über lange Jahre, seit Jahrzehnte eher schon, besser gesagt, seit dem Ende des Kalten Krieges, einfach fehlende Investitionen in dem Sektor. Und man hat einfach gedacht, okay, es wird wahrscheinlich keinen Krieg mehr geben. Und dann hat uns Herr Putin halt eben eines Besseren belehrt. Es braucht nur diese eine Person. Und wir werden immer wieder gerne gefragt, deswegen habe ich die Übersicht hier mitgebracht. Es gibt ja von der NATO aus das 2% BIP-Ziel, also sprich, dass alle NATO-Mitglieder 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung und Verteidigung ausgeben sollten. Das ist eben, wie gesagt, viele Jahre vernachlässigt worden. Und mit zu Beginn des Krieges, Russland-Ukraine-Konfliktes, waren das gerade mal, das war 2022, gerade mal 9 von den 30 Mitgliedstaaten. Und jetzt hat man gedacht, okay, jetzt haben die Staaten reagiert. Du hast das auch schon mal kurz aufgezeigt, Florian. Wir haben dieses 100 Milliarden Sondervermögen von der Bundeswehr. Da hat man dann auch schnell festgestellt, vielleicht kleine kurze Anekdote dazu, man wollte zunächst mal 20 Milliarden für Munition ausgeben. Dann hat man festgestellt, okay, viele andere Länder wollen jetzt auf einmal auch ihre Munitionslager auffüllen. Schwupps, musste man davon ausgehen, dass es 40 Milliarden allein von den 100 Milliarden nur für Munition ausgegeben werden müssen. Wahrscheinlich noch mehr. Da sieht man mal, was da für Summen im Spiel sind. Und dann ist mittlerweile tatsächlich auch schon in der Diskussion, ob man nicht diese 100 Milliarden Sondervermögen eventuell auch auf 300 Milliarden erhöhen sollte. Deswegen werden wir immer gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Ist denn jetzt, weil die Unternehmen an sich auch schon relativ gut gelaufen sind, wie sieht es denn aus mit den Investitionen? Wenn man sich jetzt einmal mal per Ende letzten Jahres mal anguckt, das sehen Sie hier auf der Slide, von den ein Jahr zuvor 9 Staaten, die der NATO das 2% BIP-Ziel erreicht haben, sind es ein Jahr später gerade mal nur 11. Das heißt, viele der Investitionen sind in den Sektor einfach, es wurde Kapital bereitgestellt, ja, aber vieles davon ist eben einfach noch nicht investiert worden, weswegen wir auch sehen oder sagen, ja, da ist in den nächsten Jahren doch mit deutlich mehr Wachstum zu rechnen. Was auch ganz interessant ist, wenn man sich dann einfach mal anschaut, wer hat denn investiert, dann sieht man vor allen Dingen, das sehen Sie hier auf den nächsten beiden Slides von 2022, da geht es jetzt gar nicht so um die Größe des Diagramms, sondern einfach nur um die Länder. Und da sieht man vor allen Dingen auch noch mit Luxemburg, Niederlande, Belgien auch eher westliche europäische Länder. Wenn man sich das ein Jahr später anschaut, dann wird die Grafik sehr schnell von osteuropäischen Ländern angeführt. Das heißt natürlich, die einfach aufgrund der Historie sind diese Länder, ja, sage ich mal, schon ein wenig ängstlich gegenüber und vertrauen vielleicht nicht auf das Wort von Putin oder was aus Russland sonst noch so kommt. Ja, mit der Ukraine ist Schluss und danach wird kein weiteres Land mehr überfallen. Die stellen sich natürlich die Frage, kann man dem Wort Glauben schenken? Und gerade auch bei Polen, die jetzt im letzten Jahr so die Speerspitze unter den NATO-Ländern ist, die jetzt mittlerweile, ich glaube, knapp 4%, 3,9% 2023 ausgegeben haben. Die fordern sogar für die NATO, dieses 2% BIP-Ziel auf 3% anzuheben. Also da könnte sich auch in Zukunft noch einiges tun. Jetzt haben Sie vielleicht gemerkt, und da vielleicht auch so der kleine Unterschied zum Produkt von Eck und von uns, von Hahn ETF. Wir haben auch den netten Ticker, den habe ich jetzt hier nicht mit draufgeschrieben, NATO für unser Produkt, da können Sie sich vielleicht schon raushören. Wir haben uns versucht, bei den Ländern, die wir in dem ETF repräsentieren, auf die NATO-Länder zu fokussieren, sprich die Unternehmen, die bei uns mit drin sind, sind alles Länder, die letztendlich nur Verträge mit NATO bzw. NATO-verbündeten Mitgliedstaaten haben. Zusätzlich haben wir gesagt, okay, und das vielleicht auch brandaktuell aufgrund der Ereignisse jetzt, wenn wir mal so die letzte Woche zurückschauen, da hat Deutschland, Tschechische Republik, Polen auch berichtet, dass sie von russischen Hackern angegriffen wurden. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt, warum wir auch gesagt haben, okay, wir möchten zwar 50% des ETFs mit den klassischen Industrieunternehmen, unter anderem halt Rheinmetall, Lockheed Martin etc., wie man so kennt, seit letzter Woche, Ende letzter Woche, für die deutschen Zuhörer, weil wir das auch immer wieder gefragt wurden, ist jetzt Rank bei uns mit aufgenommen worden und eben dann 50% auf die Cybersicherheit-Komponente, sprich Cybersecurity-Unternehmen. Wenn ich so auf die Zeit schiele, Sie merken, das Thema Rüstung, da können wir sehr viel zu erzählen. Ich habe aber, wie gesagt, noch zwei andere Themen mitgebracht. Wie Sie hier auf der Slide sehen, Kupfer, Uran und auch Transition Materials, das hast du ja auch. Sie sehen bei den Themen-ETF-Spezialisten, Florian, da überschneiden sich die Themen dann auch gerne mal, die Produkte. Aber dazu muss man auch sagen, nur weil das gleiche Thema draufsteht, ist natürlich immer nicht das gleiche drin. Vielleicht auch dazu ganz kurz nochmal zu dem Rüstungs-ETF. Als ich das letzte Mal geschaut habe, obwohl es beides Verteidigungs-Rüstungs-ETFs sind, waren die Überschnitte, glaube ich, nur 30-35%. Ich glaube, das kannst du auch so bestätigen, Florian. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt. Wahrscheinlich. Dann zum Thema Kupfer-Uran. Ich möchte vielleicht am ehesten, weil das auch so ein Thema ist, was von den Leuten immer sehr gerne aufgegriffen wird, das Thema Uran ein bisschen näher betrachten. Da haben wir arbeiten wir mit einem Spezialisten, Rohstoffspezialisten aus Kanada zusammen, Sprott, die sich wirklich nur auf diesen Bereich fokussieren. Und warum wir mit denen zusammenarbeiten, komme ich dann auch gleich bei der Zusammenstellung nochmal drauf, weil wir eine kleine Besonderheit bei uns drin haben. Aber warum schauen wir uns das Thema an? Gerade hier in Deutschland ist das Thema doch eher sehr negativ belastet. Wenn man sich mal so in die Geschichte zurückgeht, beziehungsweise jetzt dann auch letztes Jahr, wo die letzten Reaktoren hier in Deutschland dann abgeschalten worden sind, auch wenn man so mit Investoren spricht, ist das, ja, sage ich mal, nicht kongruent mit dem Bild, was die Politik vielleicht abgeben möchte. Wenn man jetzt aber mal so aus Deutschland rauszoomt, in die weite Welt, dann sieht das die ganze Welt eigentlich doch deutlich anders. Und dann können wir hier auch vielleicht, deswegen habe ich das Thema Uran auch mitgebracht, wenn wir den Bogen schlagen zu dem Thema, was ich am Anfang angesprochen hatte, das Thema AI, was noch so in aller Munde ist. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, okay, wie kann man jetzt das Thema AI und Uran verbinden? Interessanterweise tun das die Unternehmen selber. Wenn man jetzt das Thema AI sich mal anschaut, ist so mit die großen Datencenter und Datacenter-Betreiber, das heißt jetzt Microsoft oder Amazon. Und Microsoft hatte tatsächlich, die haben mittlerweile die Stelle auch befüllt. Er hat eine Stelle ausgeschrieben für einen Head of Nuclear Power. Also daran kann man schon sehen, und jetzt macht es vielleicht bei dem einen oder anderen dann auch Klick, wo der Zusammenhang ist. Viele von den Datencentern brauchen viel Energie. Das Energienetz ist zum anderen auch stark überlastet bzw. veraltet. Das heißt, dort müssen Investitionen getätigt werden und natürlich auf der anderen Seite dann eben auch, wo kommt denn diese Energie überhaupt her? Und gerade wenn wir uns dann vor Augen führen, da schlagen wir dann auch die Brücke zu dem Vortrag von Philipp. Ganz am Anfang, wir haben diese Netto-Null-Ziele, die weltweit ausgerufen wurden. Wie erreichen wir die? Na, wenn wir mehr Strom brauchen, brauchen wir zum einen natürlich mit Solar- und Windenergie. Zum anderen aber greifen auch viele Staaten auf die gute alte Kernkraft zurück, eben weil wenig CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, wenn wir mehr Energie produzieren müssen, brauchen wir natürlich auch Energiequellen, die uns ermöglichen, weniger CO2 auszustoßen. Und Sie sehen hier auf der Übersicht, habe ich Ihnen mal mitgebracht, einfach nur, damit Sie sich das vor Augen führen können, in Gelb die aktuellen in Betrieb befindlichen Atomreaktoren, beziehungsweise in Blau und in Orange, die gerade gebaut werden, beziehungsweise noch in Planung sind. Und wenn wir jetzt auch, da greife ich auch gerne wieder auf die Präsentation von dir vorher zurück, Florian, gerade bei dem Uransektor haben wir auch hier ähnlich wieder lange Jahre Unterinvestitionen in dem Sektor. Ich habe jetzt hier einfach nur mal einen Preischart mitgebracht von Uran. Wir haben lange Zeit vor den 2000ern, in Zeiten des Kalten Krieges, hatten wir viele Überreste noch an Uran vorhanden, was dann eventuell eben auch für Brennstäbe genutzt werden konnte. Wir haben dann einen Anstieg gesehen, gerade auch in dem, ja, in dem Commodity-Boom Anfang der 2000er, bis es dann so ein kleines Hoch gab, ein starkes Hoch, das auch bisher noch das Allzeithoch, dann kam Fukushima. Auf einmal wollte keiner mehr Kernreaktoren haben. Japan hat vielleicht auch dazu kurze Anekdote. Japan hat im Nachgang ihre ganze Atomreaktoren runtergefahren. Mittlerweile, jetzt mit Stand letztem Jahr, haben sie wieder alle in Betrieb genommen, beziehungsweise sind auch wieder neue geplant. Wenn wir uns jetzt natürlich anschauen, okay, warum dann jetzt Uran? Und deswegen hatte ich gesagt, haben wir noch einen besonderen Twist. Es gibt per se kein Future auf dem Uranmarkt. Das heißt, man muss am Spotmarkt aktiv sein. Wie tut man das? Und da kommt jetzt unser Partner Spot ins Spiel. Wir haben in den USA bzw. in Kanada einen eigenen Uranium Trust, wo sie wirklich physisches Uran kaufen. Das heißt, wenn Sie jetzt suchen oder Sie sagen, Sie möchten zum Beispiel auch zum Rohstoff-Exposure haben, dann können Sie das bei uns mit dem ETF tun. Da sind nämlich neben den großen Uranminenbetreibern, wie zum Beispiel Cameco bzw. auch Kazatomprom, die man so kennt, eben mit die größte Position, die sehen Sie hier oben, das Broad Physical Uranium Trust. Das heißt, Sie haben neben den Minenaktien, sprich die Unternehmen, die den Rohstoff fördern, letztendlich auch die Möglichkeit, über den Rohstoff direkt zu partizipieren. Edda, haben wir noch ein paar Minuten oder bin ich auch schon ein bisschen drüber? Wir Sales-Leute reden ja immer sehr gerne.
Auch ich, also es ist nicht nur Sales-Thema, aber wir sind jetzt wirklich weit über der Zeit. Ich würde sagen, wir würden direkt zu der Fragerunde einleiten, außer du hast noch was, wo du noch so ein, zwei Minuten was sagen möchtest.
Dann lass uns lieber Fragen beantworten.
Okay, dann fange ich mal an mit eine Frage an euch alle. Sind eure ETFs für institutionelle und oder Privatanleger? Gab es da eine Einschränkung? Und wenn es sie nur für Institutionelle wären, okay, ich sehe Kopfschütteln, also alle ETFs, um die es hier geht, sind für private und institutionelle Investoren logischerweise. Und auch eine Frage an euch drei auch, sind die ETF-Emittenten in den gezeigten Beispielen gleichzeitig die Aufsteller des jeweiligen Index? Also die Frage ist, der zugrunde liegende Index von dem ETF, wo kommt der her? Vielleicht wollt ihr nacheinander was dazu sagen?
Ich kann gerne beginnen.
Bitte.
Wir verfolgen das Konzept, dass wir eben mit den globalen Experten zusammenarbeiten und auf Basis dieses Inputs die relevanten Unternehmen ausfindig machen und dann zusammen mit Solactive, das ist eine Frankfurter Indexschmiede, den Index bauen, den wir dann wiederum 1:1 physisch replizieren.
Ja, kann ich gerne dann auch was dazu sagen. Wir haben grundsätzlich nutzen wir eine ganze Reihe von Indexanbietern, liegt natürlich jeweils immer am Exposure, das wir nutzen. In diesem Fall haben wir einmal den Halbleiter ETF und den Defense ETF mit einem Market Vectors Index aufgelegt und den Global Mining Index, das ist ein S&P Index.
Also ich kann mich da auch wieder nur komplett anschließen, Edda. Generell ist ja so, dass man immer mehr am Anfang so eine Idee hat, wie man denn das gerade bei den Themenprodukten ist und dann wird quasi um das Thema herum ein Index kreiert. Aber das wird dann in der Regel von Index-Spezialisten gemacht. Wir haben jetzt keinen präferierten Anbieter. Das ist auch quer durch die Bank, was Philipp auch angesprochen hat. Einer, der in dem Bereich sehr aktiv ist, Solactive unter anderem. Aber auch S&P beziehungsweise dann auch kleinere Indexanbieter aus den USA.
Danke dafür. Und dann noch eine Frage, die auch an euch alle drei geht. Sind die ETFs in Österreich verfügbar?
Ich denke, mit dem Kopfnicken ist es beantwortet, ja.
Okay, dann eine spezielle Frage, da weiß ich es nicht ganz zuzuordnen. Was sind eigentlich Transition Materials?
Magst du, Florian, oder soll ich? Ich weiß nicht, sieht man meine Präsentation noch, Edda? Dann kann ich,
Kannst du gerne, gesehen. David. Ist ja ein Teil unserer, aber ich glaube tatsächlich, dass du und auch der Philipp ja da jetzt einen größeren Teil hattet an dem Thema Transition Materials.
Ich glaube, man sieht meinen Screen mittlerweile wieder. Genau, ja. Also Transition Materials, vereinfacht gesagt, eben die Materialien, die, jetzt kann man zum Deutschen vielleicht sagen, oder die Rohstoffe, die für die Energiewende benötigt werden. Ich hatte jetzt einfach mal, das ist vielleicht eine ganz nette Übersicht hier, die zumindest bei uns in unserem Transition Materials ETF mit drin sind. Kann man natürlich noch andere dazu zählen, aber quasi die Materialien oder die Rohstoffe, die benötigt werden, sei es jetzt bei Kernenergie, dann ist es eben nur Uran oder Kupfer, was ich jetzt eigentlich auch noch präsentieren wollte, wo wir jetzt zeitlich nicht mehr zugekommen sind, die in dem Grid, was Philipp schon angesprochen haben, sprich im Stromnetz eben als Leiter benutzt werden oder eben auch in Elektrofahrzeugen.
Danke dafür. Dann eine Frage an Florian. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen den Mining ETF und dem Rare Earth strategische Metalle ETF?
Ja, der Rare Earth Strategic Metals ETF, den wir eben auch anbieten, das geht genau jetzt in die Richtung der Frage zuvor. Das geht in den Bereich Transition Materials. Also der investiert nur in Rohstoffproduzenten, die einen Großteil der geförderten Rohstoffe aus diesem Bereich Transition Materials herausziehen. Und der Global Mining ETF hat eben investiert in alle Minenunternehmen da draußen, egal ob das Goldminen sind, Silberminen, ob die Kupferminen, Bleiminen, ob die Uranminen, ganz egal, einfach in alle und das dann nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Danke dafür. Und dann nochmal eine Frage an alle, dies kam jetzt mehrfach, können wir die Präsentation danach als PDF zur Verfügung stellen?
Sollte klappen, aber muss ich zu Hause nochmal nachfragen. muss man intern bei Compliance nochmal abklären, aber es sollte eigentlich kein Problem.
Also ich würde die dann quasi in unser CMS auch hochladen nach Freigabe und würde dann den Link zu den Präsentationen mit dem Link zur Aufzeichnung zur Verfügung stellen und auch bei YouTube hinterlegen in den Kommentaren zu dem Video. Und ich glaube, also wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, eine konkrete, das wäre genau der Moment, sie zu stellen. Es kam noch eine Frage von einer Teilnehmerin, die eher an mich geht, wo man die Top 10 auf Xetra sehen kann. Das ist leider auf Tagesbasis ist es ganz einfach möglich, einfach ein Suchergebnis über die Themen-ETFs machen und dann die nach Volumen sortieren, also nach gehandelten Volumen. Über längere Zeit haben wir das leider momentan noch nicht, aber ich finde das auch super spannende Information. Das gilt für alle Anlageklassen. Das müssen wir demnächst mal zur Verfügung stellen. Ja, das war's. Da kommt keine Frage mehr. Dann danke ich sehr. Die ausgefallenen, was war ausgefallen? Kupferminen, genau. Die können wir dann beim nächsten Mal aufgreifen. Wäre cool, wenn wir das vielleicht in 6 Monaten wiederholen mit den Themen, die dann spannend sind. Ganz spannende Session. Auch die vielen Teilnehmer finden, dass die dabei waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schicke eine Mail raus mit allen Infos, soweit möglich. Und bedanke mich nochmal bei den 3 Referenten hier.
Vielen Dank für die Einladung, Eda.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.